Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zu Amseln. Ein beliebter Vogel, ein sehr beliebter Vogel, ein eigentlich auch sehr bekannter Vogel. Alle kennen ihn, alle lieben ihn, weil Amseln singen sehr schön und sind häufig und gut zu beobachten, auch im eigenen Garten. Ja, und ich würde sagen, wenn ich mich hier in Essen auf die Fußgängerzone stelle und da mal frage, wer kennt denn eigentlich die Amsel und wer mag sie, dann sagen wahrscheinlich 8 von 10 mindestens, kenne ich sehr gut. Und wenn ich jetzt fieserweise fragen würde, wie genau sieht die Amsel eigentlich aus? Wie groß, wie dick ist der Schnabel, wie ist sie gefärbt? Also nicht nur am Schnabel und am Körper, sondern zum Beispiel hat sie einen Augenring, welche Farbe haben die Beine? Dann wird es vielleicht schon ein bisschen dünner mit der Kenntnis. Und wenn ich dann auch frage, wie sieht denn das Weibchen aus, dann wird es vielleicht noch ein bisschen fragwürdiger, weil das ist nicht nur bei der Amsel so. Häufig schauen wir eher auf die Männchen in der Vogelwelt als auf die Weibchen, weil die halt häufig auffälliger und eindeutiger gefärbt sind. Ich würde jetzt sagen, man kann die Amsel, zumindest das Männchen, eigentlich nahezu nicht verwechseln. Am ehesten geht es vielleicht noch mit dem Star, der auch sehr dunkel ist und eine ähnliche Größe hat, aber zum Beispiel nicht diesen gelben Schnabel, den die Amsel hat. Dazu noch eine andere Gefiederfärbung, die ja dann auch noch ein bisschen bunter ist oder teilweise auch noch so metallisch glitzert. Amseln haben braune Beine und auch einen gelben Augenring. Die Weibchen, die sind ähnlich groß wie die Männchen, aber braun gefärbt, haben auch braune Beine und auch einen braunen Schnabel. Sind auf der Brust und an der Kehle ein bisschen heller, aber eigentlich ziemlich einheitlich braun gefärbt. Bevor wir zu ein paar Spezialthemen kommen, was auch für mich die Amsel zu einem sehr besonderen Vogel macht, vielleicht so ein paar grundlegende Dinge. Fangen wir vielleicht mit dem Gesang an. Der gehört wahrscheinlich zu den Vogelstimmen, den viele halbwegs sicher zuordnen können. Halbwegs sicher, sag ich, weil es doch ein paar Verwechslungsmöglichkeiten gibt. Mit so in der Verlosung bei denen, die häufig hier so zur Vogelbrutzeit aktiv sind, sind da sicherlich die Singdrossel und die Misteldrossel. Wir machen jetzt hier keinen Vogelstimmen-Podcast, aber die Amsel sticht bestimmt hervor durch ihre wohlklingenden, aber manchmal auch etwas perkussiven Phrasen, die vor allen Dingen auch sehr früh und sehr spät am Tag, also auch vor und nach der Dämmerung noch zu hören sind. Dazu auch ihre Alarmrufe, zu denen wir später nochmal kommen. Unterscheidbar von der Singdrossel zum Beispiel ist sie dadurch, dass die Singdrossel ihre Motive 2 oder 3 Mal wiederholt. Die kann sehr unterschiedlich singen, aber wie gesagt, diese Wiederholung ist eigentlich eine gute Eselsbrücke und Merkmöglichkeit, so dass sich die Singdrossel eigentlich gut aus dem Vogelgewirr heraus identifizieren lässt. Die Misteldrossel ist schon näher an der Amsel dran. Sie klingt ein bisschen deprimäßig, also auch sehr wohlklingend, manchmal etwas tiefere Töne, diese perkussiven, temperamentvollen kurzen Phrasen aus dem Amselgesang fehlen da zum großen Teil. Also sie klingt etwas schwermütiger, dunkler, aber sonst schon ähnlich zur Amsel. Wie verbringt die Amsel ihr Jahr? Hier ist es schon von so ein paar Leben geprägt. Also es gibt zwar auch dokumentierte Fälle, wo dann ein Männchen auch mal ein anderes Weibchen noch begattet, aber im Grunde genommen gibt es eine jährliche monogame Zweisamkeit, wo dann im Frühling halt die Balz erfolgt und dann die Eierplage und dann die Jungen auch gemeinsam gefüttert und großgezogen werden. Bei günstigen Bedingungen oder bei Brutverlust, also wenn zum Beispiel eine Katze oder irgendein Prädator jetzt die Jungvögel holt oder die erfrieren, weil gerade ungünstige Wetterbedingungen sind, irgendetwas. Dann kommt es auch zu zweit, dritt, viert oder manchmal auch zu fünft Bruten. Das ist aber dann nicht in dem Sinne wie eine Schachtelbrut biologisch definiert ist. Also das wäre bei der Amsel sehr, sehr selten. Also der übliche Fall ist, die Jungen sind ausgeflogen oder gestorben und dann beginnt das Weibchen mit der Brut, also mit der Eiablage. Das kann schon sein, dass das Männchen dann noch die flüggen Jungvögel füttert von der vorherigen Brut, die dann schon herumtouren. Aber das Weibchen widmet sich dann schon der neuen Brut durch die Eiablage. Also nacheinander, nicht parallel wie bei einer Schachtelbrut. Die Jungvögel verlassen das Revier, wenn sie flügge sind, und das können einige hundert Meter sein nur, oder das können auch 10, 20, 30 Kilometer oder mehr sein. Das hängt vom Nahrungsangebot ab und wahrscheinlich auch von vielen anderen Faktoren wie dem Wetter in diesen Jahren oder auch dem Charakter der Jungvögel. Da gibt's jetzt keine näheren Informationen zu, aber es kann sehr unterschiedlich sein. Das Paar, sofern es im nächsten Jahr wieder brütet, ist vergleichsweise reviertreu. Also wenn es da keine großen Störungen gab oder Unfälle seitens der Bruten, dann nehmen sie teilweise sogar dasselbe Nest nochmal oder auf jeden Fall so dieselbe Kernzone, das gleiche Revier wieder ein. Interessant ist nochmal, dass es einen Unterschied gibt von ländlichen zu städtischen zu urbanen Habitaten, weil dort diese Entfernung, also wie weit fliegen die Jungvögel weg, wie nah an ihrem Elternrevier, an ihrem Heimrevier suchen sie sich wieder ein eigenes Gebiet, ist da die Distanz kürzer als in ländlichen Gebieten. Also kann es da sein, dass es da auch genetisch eher Verwandtschaftscluster gibt, also so Häufungsgebiete, wo Nachkommen aus demselben genetischen Ursprung wieder beisammen brüten. Insgesamt muss man sagen, ist die Amsel eine der Vögel, die wahrscheinlich am meisten erforscht sind. Das hat vermutlich damit zu tun, dass sie generalistisch ist, da sage ich gleich noch etwas zu, was die Nahrung betrifft, aber auch in verschiedenen Lebensräumen anzutreffen ist, sich gut anpassen kann, auch an menschliche Ballungsräume. Also wir finden sie sowohl im Wald als auch in Parks, in gemischten Habitaten, offenen Landschaften, als auch in urbanen Gebieten. Dabei fressen sie fast alles, also es gibt unter normalen Bedingungen schon ein Schwerpunkt zur Brutzeit im Frühling, im Frühsommer von eher Würmern, Schnecken, Insekten und dann eine Veränderung zum Herbst hin, dass dann mehr Beeren zum Beispiel und andere Früchte gefressen werden. Aber das hängt ab von vielen Faktoren, vom Wetter, vom Habitat, auch von Gelegenheiten, also von Nahrungsmittelangebot, da sind sie in der Lage, sich sehr gut an bestehende Bedingungen anzupassen. Dabei passt diese jahreszeitliche Verschiebung auch sehr gut zu den Ansprüchen, zu den Anforderungen, weil genau diese Insektenlarven und Würmer im Frühling, im Frühsommer den Proteinbedarf des Nachwuchs ist natürlich befriedigen können, also dafür sorgen, dass da einfach dieses schnelle Wachstum auch erfolgen kann. Im Herbst ist das nicht so wichtig dafür, da gibt es dann aber auch das große Angebot an kohlenhydratreichen Früchten und das wird dann von den Amseln genutzt. Nicht nur von Amseln, auch von anderen Drosseln übrigens. Interessant ist noch, dass Studien gezeigt haben, dass sich die Nahrungsnutzung von Amseln in Städten, in urbanen Gebieten, in Ballungsräumen von denen, die im Wald wohnen, in ländlichen Gebieten wohnen, unterscheidet. Also dass einfach mehr Nahrung aus anthropogenen Quellen genutzt wird, also Nahrung, die im menschlichen Kontext, im menschlichen Zusammenhang anfällt. Da gibt es dann auch solche Erzählungen, also was können eigentlich Amseln, dass Amseln auch gezielt Dosen, menschliche Behälter öffnen können, dass sie voneinander lernen, dass sie Tüten öffnen, an Abfälle gehen und solche Geschichten. Dafür gibt es nur begrenzt wirklich wissenschaftliche Evidenz, muss man sagen. Also gibt es, das ist nicht abgesichert und auch ein bisschen fraglich. Also die einzigen Hinweise, die es gibt, meines Wissens, korrigiert mich da gerne, wenn ihr da andere Kenntnisse habt, ist, dass aus so Citizen Science Projekten, also wo Bevölkerung auch Beobachtung zum Beispiel in Internetportale eingibt oder woanders meldet, dass es da auch vereinzelt solche Beobachtungen gibt, dass zum Beispiel Amseln auch Müllsäcke anpicken, um an Obstreste zum Beispiel zu kommen. Das gibt es wohl, aber das sind Einzelbeobachtungen. Und dann gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Hausspatzen sehr schnell voneinander lernen können, so etwas zu tun. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen was anderes, weil das sind Schwarmvögel, also wo viele in Gemeinschaften zusammenleben und natürlich in einem anderen Maße voneinander lernen, also voneinander lernen können, als weil sie sich ständig beobachten und ständig zusammen sind, als ein Amselpaar, was im Winter mal zu losen Gruppen, aber nicht aus Amseln, die sich kennen, praktisch zusammenkommt. Also gibt es einfach viel weniger Gelegenheiten, voneinander zu lernen. Und da gibt es auch diese Beobachtung wirklich nur vereinzelt. Was man wohl sieht, ist, dass Amseln in der Lage sind, sich an Rhythmen anzupassen. Also zum Beispiel, dass sie den Menschen erkennen, der mit Futter kommt zum Vogelhaus, dass sie wissen, wann sind Zeiten, wann sie irgendwo an Obst drankommen oder so etwas, ne? Also, dass sie Orte und Gelegenheiten und Personen sich merken und ihr Verhalten daran anpassen. Das gibt es auf jeden Fall. Es ist auch nicht auszuschließen, dass da mehr Fähigkeiten hier und da entstehen oder es auch schlaue Amseln gibt, die was anderes tun. Da wäre ich wirklich um jede Beobachtung auch dankbar. Aber dass das jetzt eine große grundlegende Eigenschaft der Amsel wären, dass sie so etwas können, also öffnen von Gefäßen und so etwas, dafür gibt es keine gesicherten Hinweise. In dem Zusammenhang lohnt vielleicht noch einen Blick auf die Fitness von Amseln. Also da gibt es messbare Unterschiede. Also Amseln brüten gerne in Deckung, also in Hecken, in dichten Gebüschen. Anders als die Misteldrossel zum Beispiel, die eher offen auf Astgabeln brütet. Also er da eine ganz andere Strategie hat und auch anders zum Beispiel am Ende mit Bedrohung umgeht, da komme ich vielleicht nachher noch zu. Jetzt wollte ich auf den Brutort eigentlich hinaus. Also normalerweise brüten Amseln im Gebüsch, im Wald, im Ilex oder so. Und es gibt aber auch Amseln, die in Ballungsräumen dann auch menschliche Brutplätze nutzen, wie zum Beispiel Schuppen oder Garagen. Und da ist herausgefunden worden, dass es da einen wirklich signifikant höheren Bruterfolg gibt. Und das kann zum einen damit zusammenhängen, dass die Nähe zum Menschen heißt, ich habe mehr Nahrung, also mein Nachwuchs ist fitter oder ich krieg auch mehr Junge, also auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass welche überleben. Es kann auch damit zusammenhängen, dass die menschliche Nähe Prädatoren fernhält oder auch, dass Prädatoren zum Beispiel nicht so gut zum Nest kommen. In einem Busch, je nachdem, was es gerade ist, ein Marder kann auch durch einen Busch hochklettern, wenn er das Nest einmal entdeckt hat. Für manche ist natürlich ein dichter Busch oder ein Dornbusch schon auch eine Barriere, für andere aber wieder nicht. Wenn aber in einer Garage jetzt zum Beispiel dort gebrütet wird, wo jetzt ein Marder nicht hochklettern kann und andere Prädatoren vielleicht gar nicht erst reinfliegen oder laufen, dann hat es natürlich eine größere Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, dass er flügge wird, dass er ausfliegen kann und nicht gefressen wird. Also zum einen eventuell größere Nahrungsverfügbarkeit, zum Beispiel näher am Vogelhäuschen, näher am Obstbaum, so etwas. Zum anderen aber vielleicht auch Prädatorenschutz, wäre beides jetzt denkbar, vielleicht auch eine Kombi aus beidem. Zusätzlich gibt es noch Unterschiede, wir kommen nachher nochmal zur speziellen Rolle der Amseln so im Warnsystem des Vogelalarms, aber man hat auch festgestellt, dass Amseln in der Stadt, wie es bei vielen anderen Tieren auch ist, nicht so schreckhaft sind, also eine andere Fluchtdistanz haben, eine andere Hemmschwelle haben, sich menschlichen Einrichtungen oder Menschen selbst zu nähern oder sie zu tolerieren, also auch andere Fluchtkreise, Fluchtdistanzen haben. Das hat natürlich mit Erfahrung zu tun. Jede Flucht, jede Stressreaktion kostet Kraft und ist dann ein Nachteil, wenn es umsonst ist. Also bei zu viel Stress und zu viel Flucht kann ich hinterher am Ende nicht überleben, weil die Energiebilanz nicht gut ist. Also muss ich ja lernen, wann genau muss ich eigentlich fliehen, ne? Und wann kann ich sitzen bleiben, vielleicht kurz schauen, oder wann kann ich einfach weiter fressen. Man sieht also eine Verhaltensänderung der Amseln in der Stadt, eine Anpassung an menschliche Aktivität. Das merkt man auch im Bereich Licht- und Lärmverschmutzung, dass sich da also Aktivitätsmuster dann dort verändern können. Ja, vorhin habe ich schon über die Nutzung anthropogener Nahrung gesprochen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie die Amsel eigentlich ihre Nahrung findet im natürlichen Kontext. Das, was viele wahrscheinlich sehen, ist dieses schnelle Laufen, Stoppen, Laufen, Stoppen, Scharren von Laub, Drehen von so der oberen Bodenkrume von Teilen, um zu schauen, ob da zum Beispiel Insektenlarven, Schnecken drunter sind, Regenwürmer. Das ist das, was die gerne fressen und was sich natürlich auch lohnt, gerade zur Brutzeit. Das kennt man. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass man sich noch nicht ganz einig darüber ist, wie genau zum Beispiel die Amsel eigentlich Regenwürmer findet. Da gibt es Hypothesen darüber, dass die Amsel die Regenwürmer hört im Boden. Also die haben ja auch so kleine Borsten, die Regenwürmer. Und wenn die Krume bewegen, wenn die sich selber im Boden bewegen, dann wäre theoretisch das hörbar. Andere gehen davon aus, dass auch Vibrationen festgestellt werden können und so die Regenwürmer gefunden werden. Noch andere wieder, dass es vor allen Dingen eine optische Geschichte ist. Also, dass die schnell laufen, umdrehen und immer sehr genau gucken. Einfach über ihre, ja, auch bemerkenswert scharfen Augen, auch in der Nahdistanz, so sehr genau sehen können, wo bewegt sich gerade etwas und so dann ihre Nahrung finden. Meines Wissens ist das, ist man da noch nicht ganz zum Schluss gekommen. Vielleicht noch ein Aspekt, also häufig, wenn die so verharren und länger an einem Ort stehen, dann halten die manchmal den Kopf so schräg. Könnt ihr mal drauf achten, ob ihr das auch seht. Und so kam man auch auf diese Hörhypothese. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht nicht bewiesen. Ihr könnt wirklich selber mal schön beobachten. Den kann man ja schön im Park und von der Parkbank aus oder auch im eigenen Garten beobachten. Gerne mit Fernglas oder vielleicht auch mal filmen, sich die Zeitlupe mal angucken. Man kann ja auch so Zeitlupen-Videos drehen mit manchen Kameras. Also macht das ruhig mal und werdet da selber zu Forschern und guckt mal, was ihr daraus kriegen könnt, vielleicht was ihr beobachtet. Spannende Geschichte, wie ich finde. Wie findet die Amsel die Regenwürmer? Ja, und wenn im Herbst die Ernährung dann wechselt hin zu Beeren, da ist Efeu zu nennen, Holunder, Liguster zum Beispiel, spielt die Amsel eine ganz wichtige Rolle für die Ausbreitung dieser Pflanzen, weil sie die Früchte halt verzehren, an anderer Stelle wieder ausscheiden. Und die Samen können dann da, sofern sie günstig auf den Boden fallen, dann erneut wieder keimen und dann können da Sträucher oder die Rankpflanzen wachsen. Ja, Ich habe ja vorhin schon, als es um Identifizierung ging, zwei andere Drosseln genannt, die jetzt hier in Mitteleuropa häufig sind, die auch zu den echten Drosseln gehören, was man am lateinischen Artnamen ablesen kann. Die fangen dann immer mit Turdus an. Und die Amsel heißt zum Beispiel dann Turdus merula. Ja, ich hatte die beiden anderen genannt und die Frage ist, kommen die sich eigentlich nicht in die Quere? Ne? Also drei Drosseln, die ähnlich groß sind, da die Muskeldrossel ist schon größer als die beiden anderen, aber schon so ähnliche Kategorie, könnte man sagen. Und was unterscheidet die eigentlich? Wenn man sich jetzt mal überlegt, gibt es da sowas wie eine Nische? Also wie unterscheiden sich die evolutionären Nischen der drei Drosseln, der genannten eigentlich? Da gibt es natürlich insgesamt noch viel mehr. Und da ist es so, dass es schon Überlappungsbereiche gibt, sowohl in Nahrung als auch in bewohntem Gebiet, aber dennoch auch verschiedene Präferenzen. Also da die Amsel dominiert eigentlich in gehölzreichen Siedlungen, in Waldrändern, also an Waldrändern, in Gärten, in den Siedlungen auch. Die Singdrossel bevorzugt eigentlich feuchtere, dunklere, geschlossene Waldinnenbereiche, eher mit dichterem Unterbewuchs. Die Misteldrossel ist typisch für eher lichte Wälder, Waldränder und parkartige Landschaft mit hohen Einzelbäumen, wo sie gerne drauf sitzt. Bei Nahrungsangebot und Nutzung ist es so, dass es, wie gesagt, es gibt Überlappungen, die sind auch breit, aber es zeigen sich dennoch Spezialisierungen. Misteldrossel fressen mehr so hartschalige Wirbellose und nehmen häufiger kleine Wirbeltiere zu sich. Und sie sind, wie der Name schon sagt, auch auf Mistelbeeren spezialisiert. Das ist also auch ein Beispiel dafür, dass auch, ja, auch durch diese Fokussierung auf verschiedene Habitate sich auch die Nahrung unterscheiden kann. Dazu gibt es noch leichte Verschiebung in der Brutperiode und unterschiedliche Präferenzen für die Nesthöhe, wie ich vorhin schon am Beispiel Amsel und Misteldrossel gesagt habe, die einen eher offen oben auf dem Ast, die anderen eher in Deckung, wo dann auch Verhaltensmerkmale abgeleitet werden können. Also Misteldrossel ist bekannt auch als aggressive Brutplatzverteidigerin, die zum Beispiel auch eine Strategie entwickelt hat, Greifvögel gezielt in die Augen zu koten, also den Kot reinzuspritzen. Die Amsel ist da sehr viel zurückhaltender, warnt er aus dichter Deckung und ist eher eine Meisterin der Tarnung. Also das Nest soll nicht gefunden werden, dann wird abgelenkt oder wird sich in dichte Deckung zurückgezogen. Also völlig andere Lebensweisen. Das zeigt also insgesamt, dass es, wie gesagt, Ähnlichkeiten gibt, aber dennoch auch unterschiedliche Schwerpunkte dieser drei Arten, also auch unterschiedliche Ausgestaltung der Strategien, sowohl was Nahrung angeht, als auch was Brutplatz angeht und auch das Verhalten. Zurück zu den Amseln. Die sind in Mitteleuropa Teilzieher. Das heißt, dass gerade in urbanen Bereichen, wo die Nahrungsverfügbarkeit auch im Winter meist ganz gut ist, sind sie meistens Standvögel, bleiben also vor Ort. Dazu kommen dann aber zum Beispiel Zugvögel aus Skandinavien oder Sibirien, die hier runterziehen, um dann hier den Winter im milderen Bereich zu überstehen, und andere, die weiter in den Süden ziehen. Also eine bunte Mischung aus Bleiben, aus Kommen aus dem Norden, aus Gehen in den Süden, hängt vom jeweiligen Wetter ab, hängt vom Jahr ab, hängt vom Charakter ab der Vögel, aber natürlich am Ende häufig von der Nahrungsverfügbarkeit. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal wichtig oder interessant, man hat jetzt nicht festgestellt, dass es zu Konflikten kommt aus Standvögeln, also aus welchen, die hier bleiben, die das ganze Jahr über hier sind, und den dazugekommenen aus dem Norden zum Beispiel. Da bilden sich im Winter dann eher lockere Gruppen. Und man kann das gar nicht großartig unterscheiden, jetzt welche Amsel woher kommt. Also sowohl sprachlich scheinen die sich zu verstehen, als auch das keine große Konkurrenz oder kein Verteidigen von Revieren mehr. Das löst sich im Winter dann eher auf. Wie gesagt, mit Singdrossel und Misteldrossel zum Beispiel kann es höchstens mal um Konflikte gehen, wenn jetzt Nahrungsknappheit ist. Nehmen wir mal an, es ist kein so prächtiges Jahr insgesamt und ein Holunderstrauchbaum steht günstiger als die anderen, kriegt mehr Sonne ab und die Beeren sind früher reif. Dann gibt es dort eine Nahrungsknappheit und dann kann es schon mal um Konflikte um diese Beeren dann kommen. So, und dann vielleicht noch einen Aspekt zum Zugverhalten. Dann können wir das auch, meine ich, in der Tiefe jetzt hier abschließen. Es ist nicht nur so, dass das Wetter und die Nahrungsverfügbarkeit das Zugverhalten bestimmt, sondern ja, wie man typischerweise auch von anderen Vogelarten kennt, geht's auch um Alter und Geschlecht. Und da kann man sagen, dass grundsätzlich bei Amseln auch Weibchen eher ziehen als die Männchen und Jungvögel eher ziehen als Adulte. Also wenn man sich jetzt so eine Tabelle aufmalen würde oder so eine Grafik, dann würden die jungen Weibchen am häufigsten ziehen und die adulten Männchen am seltensten. Es könnte jetzt sein, dass das daher kommt, also Hypothese, dass die Männchen das Revier halten, quasi in der Nähe des Reviers bleiben, um es im Frühling dann wieder zu besetzen. Und die Weibchen suchen dann Stellen auf mit einer höheren Nahrungsverfügbarkeit. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu den Alarmsystemen. Ich hatte ja schon eine Podcast-Folge zur Vogelsprache gemacht und mich da ein bisschen intensiver um die Alarmsprache gekümmert. Und da die Amsel ist für uns ein zentraler Vogel darin. Wieso eigentlich? Man kann sich das ja sehr schön anschauen, wenn man vor einem Waldstück steht, wo vielleicht vorne auch noch Büsche, Sträucher vorstehen. Also man hat so einen Waldrand wie früher, man hat vielleicht noch einen Unterbewuchs im Wald. Und dann haben wir in verschiedenen Waldschichten, will ich mal sagen, verschiedenen Höhen, verschiedenen Bewüchsen, unterschiedliche Vögel. Also unten sind dann häufig zum Beispiel Zaunkönige oder Mönchsgrasmücken, die dann eher im dichten Unterholz sind. Und zum Beispiel oben auf einer Ansitzwarte könnte zum Beispiel eine Amsel sitzen. Und das führt dazu, dass die völlig anders warnen. Also von dem Zaunkönig wird man vermutlich eher einen Bodenalarm hören, wenn unten der Fuchs oder das Mauswiesel kommt oder eine Katze, als den ersten Alarmruf, der einen jagenden Sperber betrifft, einen Luftalarm, der von oben kommt. Zur Erinnerung nochmal, unten Bodenalarm, eher so tschick, 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 so kurze perkussive Laute, oben eher so Luftalarm, sind lange Sri-Laute, lange hochfrequente Pfeif und Schreie, die sehr lang gezogen werden, wenn der Vogel auf der Jagd ist. Naja, und die kommen dann zum Beispiel gerne von der Amsel, die weit oben sitzt. Ne? Also das nochmal der Hinweis, es gibt da auch verschiedene Rollen der Vögel. Und da ist ganz gut erforscht, vor allen Dingen an amerikanischen Meisen, aber da gibt's auch andere Studien, nicht speziell zur Amsel, aber dass diese Luftalarme sehr, sehr stark variieren und sehr spezifisch sind auf die drohende Gefahr. Also das hatte ich auch schon erzählt, dass der Sperber, der habe ich zum Beispiel auf der Jagd, den größten und heftigsten Luftalarm von den meisten Vögeln auslöst, dass ein umherziehender Bussard zum Beispiel je nach Höhe und was er gerade tut, einen viel kleineren und kürzeren Alarm auslöst. Was man jetzt in Bezug auf die Amseln erforscht hat und gesehen hat, ist, dass die Amsel auf jeden Fall auch die Vogelrufe anderer Vögel versteht. Das ist wirklich eine Universalsprache. Und ich sag, auch andere Tiere verstehen das. Also die ganze Natur versteht diese Rufe. Das ist im Prinzip das Gleiche, was ich vorhin auch gesagt habe zu der Gewöhnung der Amsel an die Stadt, weil dort muss auch die Amsel prüfen, wann ist die Gefahr so groß, dass ich fliehe. Ne? Da ging es um Energie und das ist hier das Gleiche. Ich muss halt wissen, wie groß ist die Gefahr, fliehe ich, warne ich die anderen, was tue ich eigentlich, was ist hier gerade los. Und ich hatte an anderer Stelle schon mal erzählt, das hat auch mit Erfahrung zu tun und mit Wahrnehmung. Und da geht es den Vögeln am Ende auch nicht anders als uns. Auch wir täuschen uns manchmal, wir erschrecken uns manchmal vor irgendwas und haben nicht die adäquate Verhaltensweise parat. Und ich habe auch schon richtigen Sperberalarm gesehen, als eine Taube in einen Busch geflogen ist. Wobei es natürlich auch sein kann, dass jetzt ein Sperber die Taube oder ein Habicht die Taube gejagt hat und ich habe nur nicht dann den Habicht gesehen, will ich gar nicht ausschließen. Aber ich habe zu viele Beispiele schon gesehen, wo es augenscheinlich Fehlalarme gab, dass man auch sagen kann, dass es da auch nicht alles fehlerfrei, was in der Tierwelt da passiert. Also zusammengefasst ist die Amsel so eine Art Wächterin in diesem Vogelwarnsystem, dadurch, dass sie vor allen Dingen auf diesen hohen Sitzwarten gerne sitzt und so den Luftraum beobachtet. Sie versteht sowohl die Warnrufe der anderen Vögeln, also auch zum Beispiel Elstern oder Krähen, die jetzt einen Habicht vertreiben wollen, als auch wird sie verstanden in der Intensität ihrer Warnrufe, also wenn sie vor einem nahenden Sperber oder Habicht oder Brussard warnt. Also da hört dann auch die Mönchsgrasmücke, dass die Amsel zwar einen Luftalarm macht, aber nur einen kurzen Ruf macht und weiß dann, okay, da fliegt jetzt wieder derselbe Brussard einmal hier übers Wäldchen und dann ist er gleich auch wieder weg, ich mache hier meinen Kram weiter. Und wenn aber die Amsel und vielleicht auch noch andere Vögel dann einen sehr energischen Luftalarm machen, der sich sehr schnell wiederholt, der sehr lang gezogen ist, dann ist ein Habicht oder ein Sperber auf der Jagd und dann muss man sich vielleicht tiefer ins Unterholz verdrücken zum Beispiel. Ne? Also das verstehen alle Vögel eigentlich, wie diese Alarmsysteme dann funktionieren. So, gut. Vielleicht noch ein paar Worte zu neuen Prädatoren. Wir haben ja über die Plastizität, also die Anpassungsfähigkeit des Amselverhaltens schon gesprochen in urbanen Lebensräumen. Wir haben ja den Fall, dass fast schon überall Waschbären sich breit gemacht haben und auch Marderhunde sich nach Westen ausbreiten von Osten her. Also es sind einfach neue Prädatoren dazugekommen, wobei ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, dass bei der Frage, da komme ich in einem anderen Podcast nochmal drauf, dass es jetzt noch eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass abgesehen von einzelnen Habitaten, Inselvorkommen verschiedener Vögel oder dergleichen mehr von ganz kleinen Habitaten, Waschbären zum Beispiel eigentlich keine artbedrohende Prädation ausüben. Aber da wird sehr viel Panik gemacht und da muss man sehr differenziert drauf schauen, wann da überhaupt welche Maßnahme Sinn macht. Aber das wird jetzt heute zu weit führen. Aber wir sind ja jetzt bei der Frage, wie geht die Amsel eigentlich damit um, dass da jetzt zum Beispiel Waschbären unterwegs sind, wo sie vielleicht vorher nicht waren. Und da gibt es auch keine wissenschaftliche Basis, keine gesicherten Erkenntnisse, eher so vereinzelte anekdotische Beobachtungen. Und da gibt es so die Vermutung, dass die eher in dichteres Gebüsch ausweichen, dass die eher dahin ausweichen, wo zum Beispiel viele Dornen sind, dass dann auch Waschbären oder da, wo dünnere Zweige sind, in irgendwelche Häusermulden, dass da die Prädatoren auch nicht so gut hinkommen. Aber wie gesagt, dazu noch keine Evidenz. Ja, und schauen wir da jetzt nochmal ein wenig genauer hin, finden wir eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Brutplätzen, die darauf hindeuten, dass Amseln einfach ihr Brutverhalten angepasst haben, die Vorteile auch der menschlichen Zivilisation nutzen und so zum einen, wie schon gesagt, den Prädatoren es schwerer machen und zum anderen Nahrung auch über das ganze Jahr besser nutzen. Und dann gibt es noch Vorteile im Mikroklima, ne? Zum Beispiel sind dann geschützte Brutplätze natürlich nicht so anfällig gegenüber Feuchtigkeit und Kälte. Vielleicht ist es ein paar Grad wärmer zum Beispiel. Oder auch die menschliche Nähe hält wieder andere Tiere fern. Also es ist nicht nur so, dass dann an einem Stahlmast oder an einer sehr glatten Betonwand kein Predator hochklettern kann, sondern auch, da sind dann immer Menschen und andere Tiere, die jetzt eine größere Fluchtdistanz vor den Menschen haben, bleiben dann weg. Und die Amsel, die sich daran gewöhnt hat, neben den Menschen zu brüten, hat da den Vorteil. Aber jetzt vielleicht auch nochmal einen kleinen Überblick über, ja, so eine ganze Reihe von dokumentierten Brutplätzen der Amseln in menschlicher Zivilisation. Da gibt es Regalsysteme in aktiven Lagerhallen, wo also Stapler herumfahren, wo wirklich Traffic ist in der Halle. Auf Balken in Maschinenhallen, wo also wirklich produziert wird. An Einkaufswagen, Unterständen, wo immer Kunden hingehen, von Supermärkten. Es gab ein Nest in einem Gabelstapler, der täglich bewegt wird. Sowas Ähnliches kennen wir auch von Uhus und Wanderfalken auf Braunkohletagebaubaggern. Im Motorraum eines selten genutzten Autos, auf einem fahrbaren Feuerlöscher, in einem Traktoranhänger. Sie nutzen auch verschiedenste Nisthilfen von anderen Vögeln oder Fledermäusen, Schwalbennester, Meisenkästen, Eulennistkörbe, alles mögliche, obwohl sie eigentlich eher solche, ja, so Halbhüllen nutzen, nehmen sie auch alles mögliche andere, was da scheinbar zur Verfügung steht, selbst wenn dann zum Beispiel so ein Meisenkasten sehr schnell für die Amseln auch ziemlich klein und eng wird. Nester in Bahnhofshallen, auf Werbetafeln, auf Lautsprecherboxen, auf Rolltreppengeländern, in stillgelegten U-Bahn-Schächten, auf Güterwaggons in Rangierbahnhöfen. Alles dokumentierte Fälle. Es gibt Nester in weggeworfenen Plastikeimern oder in alten Chemieanlagen und Hochöfen, also auch da, wo toxisch eine ganze Menge los ist und natürlich auch Gefahr für die Küken besteht, wird auch gebrütet. Auf Pontons in Häfen, also auf solchen Flößen, Kunststoffflößen, wo natürlich auch ein guter Prädatorenschutz dann da ist, zumindest für die, die dann nicht schwimmen oder fliegen können. Verteilerkästen und. Es geht, also die ist lang, die Liste, aber ihr merkt schon, es ist fast nichts ausgenommen. Also da, wo es Möglichkeit gibt, wo es Nahrung gibt und irgendeine Nische, irgendeine Höhle, gibt es Beispiele dafür, dass Amseln das auch nutzen können. Was jetzt nicht automatisch heißt, wir brauchen keine Sträucher mehr, weil die Amseln finden ja auch sonst Nistmöglichkeiten. Das will ich damit nicht sagen. So, zwei Punkte habe ich noch. Das eine ist, es gibt so ein paar Berichte über den Parasitismus von Wacholderdrosseln. Also Wacholderdrossel, die wie Kuckucke ein Ei ins Amselnest legen und es dort ausbrüten lassen. Das ist dokumentiert, aber das ist so selten, dass man es nicht als typisches Verhalten darstellen kann. Zum einen heißt es wohl, dass die Amsel nicht besonders gut darin ist, ihre Eier von anderen zu unterscheiden und dieses Verhalten zu erkennen. Und aus der Perspektive der Wacholderdrossel wird es jetzt eher als Zeichen angesehen, dass da Not bestand, vielleicht die eigene Brut zerstört wurde oder das Weibchen irgendwie verwirrt war oder halt mal so eine Chance nutzt. Aber es ist jetzt nichts Atypisches, wo man jetzt sagen kann, das ist typisch, ja, das ist jetzt charakteristisches Verhalten einer Art. Also dafür gibt es keine Hinweise. Und dann noch zum Spielverhalten von Amseln. Da gibt es auch Beobachtungen, häufig auch im Garten. Ja, was ist davon zu halten? Also zum einen, was gut dokumentiert ist und auch nicht gerade sehr typisch nur bei Amseln vorkommt, ist normales Spielverhalten, könnte man sagen. Bei Juvenilen, also bei jungen Amseln, die, wenn sie flügge werden, einfach das üben, was sie später für ihr Leben brauchen. Also sie jagen sich gegenseitig, sie drehen Blätter um, also Jagdausweichverhalten wird geübt, auch gegen andere Prädatoren. Es wird die Nahrungssuche geübt, also dieses Stochern, dieses Scharren am Boden und so etwas. Also das ist ganz normal, das gibt's bei vielen anderen Vögeln auch. Was es dann manchmal im Garten noch gibt, ist sowas, dass Amseln auch andere Vogelarten aus ihrem Revier vertreiben. Das ist kein Spiel, das ist ernst gemeint, genauso wie so eine Art Mobbingverhalten, wo mehrere Vogelarten zusammen gemeinsam eine Eule, eine Katze, eine Elster versuchen zu vertreiben. Also dass sie zum Beispiel mit verschiedenen Finken und Meisen zusammen auf einen Gegner losgehen. Das kann im freien Luftraum sein, das kann am Boden, das kann in den Büschen sein. Sowas gibt es einfach, das ist auch ernst gemeint. Das ist dann auch, übrigens, das hört sich nicht richtig nach Bodenalarm an. Es kann sein, dass ein paar dann zum Beispiel Bodenalarm machen im Strauch, aber das andere ist dann eher ein Schimpfen, Zetern richtig. Das hört sich noch ein bisschen anders an vom Stimmcharakter her. Und wo es auch nochmal zu Konflikten kommen kann, ist Nahrungskonkurrenz, zum Beispiel an einem Laubhaufen, an einem Komposthaufen, wenn da Neues drauf liegt und da kommen andere hin, die Amsel will sich durchsetzen, dann sind das auch Konflikte. Das ist in dem Sinn auch kein Spielverhalten. Also zusammengefasst gibt es Spielverhalten bei Amseln, wie eigentlich bei anderen Vögeln auch. Vor allen Dingen bei Jungvögeln, die schon Flügge sind, die dann das üben, was sie für ihr späteres Leben brauchen, nämlich irgendwie Fluchtverhalten, Nahrungssuche und so etwas. Und das andere sind im Wesentlichen dann wirkliche Konflikte, Revierverteidigung oder Streit um Nahrung. So, das soll's zur Amsel eigentlich gewesen sein. Ich kann empfehlen, wirklich, dass ihr euch mit den Stimmen nochmal beschäftigt oder überhaupt mal beschäftigt. Vielleicht, wenn ihr die Singdrossel zum Beispiel noch nicht kennt, hört euch mal Singdrossel, Amsel und Misteldrossel den Gesang an und guckt mal, wie ihr den unterscheiden könnt. Denkt an diese Wiederholung bei der Singdrossel und an die leicht depressive Stimmung bei der Misteldrossel. Dann kann man sich das ganz gut merken, denke ich. Ich weiß nicht genau, wann ihr den Podcast hört, aber auch 2026 wird es wieder ein Vogeljahresseminar hier beim Naburua in Essen und Mülheim geben. Wer sich also vertieft damit Vögeln beschäftigen will, wir machen das an 4 Wochenenden. Und zusätzlich gibt es auch noch Exkursionswochen mit der Sophia Kimmich gemeinsam in der Lausitz, wo wir natürlich auch nochmal eine ganz andere Vogelwelt sehen können mit auch Seeadler, Fischadler und ja ganz viel Heidevögeln, welchen die eher so im Sumpfland auch in Teichen unterwegs sind. Nochmal ein bisschen eine andere Vogelwelt als hier in Essen und Mülheim. Dazu natürlich noch Wölfe und Hirsche und ja, macht's gut, bis bald. Wenn ihr Beobachtungen habt von Amseln, schreibt mir das gerne. Oder wenn es zu irgendeinem Sachverhalt noch mal andere Meinung oder Perspektiven gibt, immer raus damit. Und sonst viel Spaß da draußen. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.